Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die NFC und das AFC Championship Game. Es liegt hinter uns. Wir wissen nun, wer im Super Bowl stehen wird und müssen natürlich auf das Spiel zurückschauen, denn es gab einiges und darüber zu diskutieren auf jeden Fall, denn die Chiefs und auch die 49ers haben diese Spiele gewinnen können. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das meine natürlich wie immer hier allein, so habe ich mir heute zwei Experten zu eingeladen. Das ist einmal liebe Moritz May. Hallo Moritz.
Hallo zusammen.
Und auch mit dabei ist Stefan Reich. Hallo Stefan.
Guten Abend.
Ja, lasst uns vielleicht mit dem Spiel anfangen, was zuerst gewesen ist, also chronologisch in der Reihenfolge durchgehen. Und das war das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. Ein Spiel, wo vorher eigentlich die Chiefs favorisiert waren, aber es war bei den Titans-Spielen vorher auch. Sie waren der Underdog und haben das Spiel gewinnen können. Moritz, sie sind gut reingekommen, haben schnell 10-0 geführt, aber dann, ja, war nicht mehr viel.
Nee, dann war nicht mehr viel, also das erste Quarter hat ja eindeutig den Titans gehört, also am Ende vom ersten Quarter stand es 17-7 für die Titans, was jetzt vielleicht auch die wenigsten so erwartet haben. Vielleicht ist dann bei vielen auch der Gedanke gekommen, oh, vielleicht täuscht dieses Comeback im Houston-Spiel über vieles bei den Chiefs hinweg, allerdings haben sie sich danach halt super gefangen, die Aufholjagd gestartet und direkt vor der Halbzeit dieser Touchdown von Patrick Mahomes, wo die Titans ihn nicht so richtig tackeln wollen, habe ich so das Gefühl gehabt. Das sah alles sehr, sehr ulkig aus. Ich weiß nicht, wie es im Moment der Bewegung war. Wahrscheinlich war er einfach nicht zu tackeln, aber das wirkte so, als würden die Titans das Ganze eben so ein bisschen halbherzig angehen bei diesem Play. Aber das war dann vermutlich dann so der Punkt, in dem das Spiel den Titans dann endgültig entglitten ist. Ja, ansonsten war es eigentlich ein ganz schönes Spiel zum Angucken. Die Titans haben mich ehrlich gesagt überrascht. Also Ryan Tannehill hat jetzt für mein Empfinden ein relativ gutes Spiel gemacht, hat ungewöhnlich viel werfen müssen, was halt damit zusammenhing, dass sie die ganze zweite Halbzeit im Trailing-Mode waren. Deshalb konnten sie sich halt nicht mehr auf Derrick Henry verlassen, der vielleicht auch nicht die Zahlen aufgerufen hat, wie er es in den Spielen zuvor getan hat. Von daher hat Ryan Tannehill eigentlich ein solides Spiel gemacht, aber ein solides Spiel von einem Quarterback reicht halt nicht, wenn du gegen die Kansas City Chiefs, wenn auch nur kleinen, aber wenn du halt gegen die einen Shootout gewinnen willst, dann reicht halt eine solide Leistung von einem mittelmäßigen Quarterback nicht aus. Ja, ansonsten, ich habe mir viel zu dem Spiel aufgeschrieben, aber ich glaube, das waren jetzt so die relevantesten Punkte, die es dazu zu sagen gibt, glaube ich.
Ja, lass uns dann vielleicht ein bisschen dann ins Detail reingehen. Du hast angesprochen, das 17-7 für die Titans. Ja, und dann wollen wir mal gucken, uns ein bisschen die Total Yards von dem Zeitpunkt dann angucken. Stefan, da haben die Chiefs 342 gemacht bis zu 37 im vierten Viertel. Und die Titans halt nur 39 Total Yards. Das ist natürlich dann viel zu wenig, um gegen diese Offense mitzuhalten der Chiefs. Ja, woran lag es? Also wirklich einfach, dass einfach Ryan Tannehill nicht mit klar gekommen ist. Ich meine, der war viel unter Druck, das muss man schon zugeben. Also Running Game hat auch nicht so funktioniert. War es einfach nicht, dass man irgendwie den Flow verpasst hat? Lag es an der starken Defense? Ich meine, Christian hat ja gesagt, das ist die stärkste Defense der NFL. Wollte ich jetzt nicht siegen, aber das ist natürlich schon ein Zeichen, wenn du dann knapp zweieinhalb Viertel lang nur 39 Total Yards zulässt.
Ich glaube, es war eine Kombination aus vielen Faktoren. Also erstens natürlich, dass sie im Trailing-Mode waren. Derrick Henry konnte man nicht viel einbauen. Dann war es aber auch so, dass die O-Line einfach auch oft nicht gut geblockt hat, keine Holes geschafft hat für Derrick Henry, dass er da wirklich mal ein paar Yards frei laufen konnte. Pass-Blocking war die O-Line der Titans, glaube ich, auch nicht viel besser. Ryan Tannehill war ziemlich oft unter Druck. Und ja, beste Defense der Liga ist meiner Meinung nach jetzt nicht die Chiefs-Defense, aber sie hat wirklich stark gespielt. Ich glaube halt einfach, dass ein Ryan Tannehill ein sehr solider Quarterback ist, der seine Sache heuer wirklich erstaunlich gut gemacht hat. Ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass jetzt diese Saison erstens bei den Tennessee Titans dann ein paar Spiele starten wird und vor allem, dass sie ja dann auch noch ins AFC Championship Game kommen. Und am Ende ist für mich eigentlich der große Unterschied, dass der Kader der Kansas City Chiefs einfach qualitativ besser ist wie der der Titans. Und das macht halt dann am Ende den Unterschied aus, warum jetzt die Chiefs im Super Bowl sind und nicht die Titans. Und ja, für die Titans heißt einfach qualitativ noch verbessern und ich glaube, dann geht auch was. Und ja, mal schauen, wie sie dann mit dem Quarterback weitermachen.
Lass uns mal schon bei dem Thema sind, dann vielleicht auch ein bisschen direkt darüber sprechen. Oh, das ist natürlich jetzt ein spannendes Thema für die Titans, deren Saison jetzt zu Ende ist. Man hat Ryan Tannehill und man hat auch natürlich auch noch einen Marcus Mariota, der mal wieder ein Play gesehen hat, hat einen Lauf gehabt für 5 Yards in dem Spiel, aber trotzdem bei ihm noch der Vertrag aus bei Marcus Mariota. Und ja, das ist schon die Entscheidung, was du halt machst. Natürlich ein Quarterback holen auf Position, ich glaube 28 wäre es dann wohl, diese bekommen wird, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil du natürlich dann nicht auf die Top-Leute zugreifen kannst. Deswegen auf Daniel setzen für ein Jahr und dann hoffen, dass man irgendwie in der Late Round noch jemanden findet, den man aufbauen kann. Oder was ist die Idee, die man aus Teils jetzt verfolgen sollte?
Also ich fange mal vielleicht mit dem an, was man nicht machen sollte. Man sollte jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie in so einen Panikmodus verfallen und das Gefühl bekommen, man muss jetzt Ryan Tannehill einen langfristigen Vertrag geben. Das ist schon oft genug schief gelaufen in der NFL. Deshalb würde ich sagen, ja, ähnlich wie du sagst, auf jeden Fall erstmal, ich glaube, der Vertrag läuft aus, ne? Ein Jahr ein Franchise-Tag vielleicht aufbrummen, auch wenn es im ersten Moment viel Geld ist, das man da dann investiert. Allerdings hast du dann nicht diese langfristige Aktie Ryan Tannehill und gucken, wie sich das Ganze im nächsten Jahr verhält, um dann gegebenenfalls damit zu verlängern oder mit ihm zu verlängern oder halt eben nicht, weil es kann halt sein, dass es jetzt so ein One-Season-Wonder ist, wie Ryan Tannehill gespielt hat, weil diese Effizienzstatistiken, die er an den Tag legt, werden schwer zu halten sein in der neuen Saison. Von daher, also Marcus Mariota werden wir sicher nicht mehr im Trikot der Titans sehen, das ist ziemlich klar, denke ich. Ansonsten würde ich, wie gesagt, Ryan Tannehill entweder so ein Jahr Prove-It-Deal geben, wenn er da Bock drauf hat, oder halt eben den Franchise-Tag anwenden, ein Jahr lang gucken, wie er sich entwickelt und danach kann man immer noch evaluieren, macht es jetzt Sinn, Ryan Tannehill einen 4-5-Jahres-Vertrag zu geben oder ob es nicht vielleicht Sinn macht, die Wege jetzt zu trennen und sich dann in der nächsten Saison umzusehen. Ansonsten, ja, man kann vielleicht an der Draft-Position relativ wenig machen, du könntest halt runtertraden und dir einen von diesen Second-Tier-Quarterbacks in der zweiten Runde abstauben, um zu gucken, wie er sich entwickelt. Oder du holst dir dann halt eben im nächsten Jahr einen über die Free Agency. Ich habe jetzt zwar nicht ganz im Kopf, welche Verträge da auslaufen, aber da wird sich schon was ergeben. Von daher, ja, also ich kann mir, es wäre auf jeden Fall das Schlechteste für die Titans, ihm jetzt einen langfristigen Vertrag zu geben.
Ja, das denke ich auch und das ist vielleicht wirklich so die Variante, die man vielleicht gehen sollte. Oder vielleicht kann ja Mike Vrabel seine Verbindung zu Tom Brady spielen lassen, dass man ihn dort für ein Jahr rüberholt, aber selbst das ist ja auch nur eine kurzfristige Lösung. Dann lass uns vielleicht, ja, Stefan, jetzt auf die Kansas City Chiefs kommen, bevor wir aber noch erwähnen wollen, Dennis Kelly, der den Touchdown gefangen hat, sein zweiter Receiving Touchdown in dieser Saison, also schon sehr, sehr gut gewesen. Und Dennis Kelly ist der schwerste Spieler mit einem Receiving Touchdown in der NFL-Geschichte, in der Playoff-Geschichte. 321 Pfund, also richtig, richtig schwer. Und mit 6'8 auch der größte, der jemals einen Touchdown gefangen hat. Also von daher, sollte man das auf jeden Fall auch noch erwähnt haben, was er eigentlich dort geleistet hat. Wenn wir uns mal gucken und dann uns natürlich beschäftigen müssen mit den Chiefs, Stefan, ich habe mal geschaut, die 5 Touchdowns, die sie erzielt haben, in 6 aufeinanderfolgenden Drives erzielt. Und das ist etwas, was man auch schon im Spiel vorher beobachten konnte, also eine Woche vorher, dass sie, wenn sie heiß sind, nur ganz, ganz schwer zu stoppen sind.
Ja, wenn die Kansas City Chiefs einmal in Fahrt kommen, dann sind sie kaum mehr zu stoppen. Und wie du schon gesagt hast, letzte Woche gegen Texans war es ja auch so. Und es ist ja einfach unfassbar, was für ja Big Play Receiver die haben. Ein Tyreek Hill, ein Sammy Watkins ist auch immer für einen langen Touchdown gut. Dann hat man noch einen Demetrius Robinson, Mecole Hardman und noch einen Travis Kelce, den darf man ja auch nicht vergessen, als Tight End. Also das sind wirklich, ist ein sehr, sehr, sehr starker Receiving Core. Und mit Patrick Mahomes hat man natürlich einen der besten Quarterbacks der ganzen Liga, der natürlich heuer durch den ganzen Lamar Jackson Hype vielleicht nicht so viel Publicity bekommen hat, aber man darf nicht vergessen, dass das wirklich, ich würde sagen, vom Passing Game her der stärkste Quarterback in der ganzen Liga ist. Und gestern hat er meiner Meinung nach auch die Titans mit seinen Füßen geschlagen. Es waren ja einige Designed Quarterback Runs dabei, die wirklich gut waren. Und dann natürlich kurz vor der Halbzeit mit dem Scramble, der war ja wirklich Lamar Jackson-Style, sage ich fast schon, mit Spin-Move und Shook-Move, was er da alles ausgepackt hat. Und ja, die Offense ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Und da bin ich ja auch schon sehr gespannt, wie sich dann die 49ers-Defense gegen so eine starke Offense schlagen wird. Ich glaube, das werden wir dann in unserer Super Bowl-Preview auch noch weiter besprechen.
Genau, das werden wir in der nächsten Woche dann auf jeden Fall uns ausführlich damit besprechen. Lass uns aber, du hast Patrick Mahomes angesprochen, das mit ein paar Zahlen so ein bisschen untermauern. Patrick Mahomes ist der 6. Quarterback seit 1950 mit mehreren 50-Yard-Rushing-Games in der Postseason. Das hat John Montana geschafft und Otto Graham hat es geschafft und Steve McNair, Colin Kaepernick und Russell Wilson. Also wirklich eine sehr, sehr erlesene Gruppe, wo er dazugehört. Und auch ist er jemand, der mit mehreren Playoff-Spielen mit 250 Passing-Yards, 3 Passing-TDs und 50 Rushing-Yards. Er ist der Einzige neben einem gewissen Joe Montana, wir hatten ihn gerade schon, einer der besten Quarterbacks aller Zeit. Das spricht wirklich dafür, dass er sehr, sehr stark ist und man muss auch noch nicht vergessen, 86 Passing-TDs in 35 Spielen, die meisten in der Geschichte. Und da merkt man schon, Moritz, Patrick Mahomes, er ist wirklich unglaublich, quasi nicht zu stoppen. Er ist nicht nur wirklich unglaublich akkurat, wirft wenig Interceptions, sondern ist auch wirklich einfach von seinen Armwinkeln her, von seiner Bewegung her, ja, quasi das große Problem, was viele Defenses in der NFL haben und nicht zu lösen finden.
Ja, eindeutig. Also, du hast es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also, Patrick Mahomes ist vor allem halt mit den Waffen, die er in Kansas City hat, das darf man halt auch nicht vergessen, dass er da einen der besten Receiving Corps in der Liga hat, vielleicht den besten, einfach wirklich in seiner Normalform nicht zu stoppen. Also, da muss schon vieles zusammenkommen, um einen Patrick Mahomes zu stoppen. Der muss einen schlechten Tag haben und also einen sehr, sehr schlechten Tag. Also es ist, ich finde da eigentlich gar keine Worte dafür. Wir sprechen hier von rein statistisch gesehen einem durchschnittlichen Patrick Mahomes Game, wenn er 300 Yards und 3 Touchdowns wirft. Das ist faszinierend, wie viele Spiele wir bei Patrick Mahomes gesehen haben mit 500 Yards und 5 Touchdowns und das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und das, ja, also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist vermutlich der beste Quarterback in der NFL aktuell. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Du, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich glaube, da gibt es auch viele Experten, die da nicht widersprechen werden. Und ja, also nochmal ein bisschen, nochmal ein paar Zahlen nochmal mit dabei. Die meisten Touchdowns ohne Interception zu Beginn seiner Karriere mit 10 Stück seit 1950. Zudem die meisten Pässe geworfen, 120 ohne Interception zu Beginn seiner Playoff-Karriere. Und was er auch noch geschafft ist mit seinem längsten TD-Run in seiner Karriere, mit dem 27-Jahres-Lauf, den ihr schon beide angesprochen habt, hat er bereits 2 Rushing-Touchdowns in den Playoffs erzielt und damit mehr als alle anderen Quarterbacks in der Geschichte der Kansas City Chiefs. Also das spricht wirklich dafür, dass ja momentan die Chiefs in einem Fenster sind mit ihm, den sie definitiv halten werden über wahrscheinlich viele, viele Jahre. Und wenn er über viele, viele Jahre gesund sein wird, kann das wohl mit die erfolgreichste Zeit aus Kansas City Chiefs Sicht werden. Natürlich, man muss natürlich gucken, wie das entsprechend dann aussieht, denn man darf auch nicht vergessen, er ist richtig gut, aber Stefan, seine Waffen, sie sind schnell, sie haben viel, viel Geschwindigkeit. Und es ist einfach sehr, sehr schwer zu stoppen und sie dann entsprechend auch lange zu decken, weil dadurch, dass er sich Mahomes auch Zeit erkaufen kann, musst du halt erstmal 3-4 Sekunden solche Speedstar wie einem Tyreek Hill entsprechend stoppen und decken können.
Definitiv. Vielleicht noch ein kurzer Random Fact, da werden von mir heute noch ein paar mehr kommen. Patrick Mahomes ist der erste Quarterback aus der von dem College, das in Texas ist, in den Super Bowl einzieht sozusagen. Also große Colleges wie Texas, Texas A&M oder ein Baylor haben noch nie geschafft, dass ein Quarterback von denen mal in den Super Bowl kommt. Und jetzt eher ein kleineres College in Texas, Texas Tech, hat es jetzt eben mit Patrick Mahomes geschafft. Und wie du schon gesagt hast, nochmal zum Thema Patrick Mahomes allgemein und sein Receiving Corps. Der ist erstens mit einem Tyreek Hill, mit einem Mecole Hardman wirklich verdammt schnell und mit einem Sammy Watkins haben sie auch wirklich einen Physical Wide Receiver drin, der sehr stark ist. Ja, mit Travis Kelce meiner Meinung nach den besten Tight End in der Liga, neben ja George Kittle vielleicht noch, mit dem man, da kann man diskutieren, wer wirklich am Ende besser ist. Aber was für mich Patrick Mahomes auch ausmacht, das hat man gestern auch gesehen, sind zum Beispiel, ja, die Pocket collapsed, er geht raus aus der Pocket, throw on the run und er trifft halt trotzdem seine Ziele wirklich akkurat für 30 Yard Gains und schafft es halt so wirklich, die Defense zum Verzweifeln zu bringen. Und ja, wirklich Big Play-Charakter, den Patrick Mahomes hat. Und sowas ist halt natürlich ja perfekt für so große Spiele wie ein AFC Championship Game oder auch mal ein Super Bowl, der ja dann in 2 Wochen soweit ist.
Dann natürlich gucken wir wirklich sehr, sehr gespannt dann genau drauf, wie dann auch gerade dann die Secondary der 49ers drauf gucken kann, bevor wir vielleicht aber auf das Spiel natürlich kommen, sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, dass die Chiefs in ihrem ersten Super Bowl seit 1969 sind, also schon wirklich sehr, sehr lang her. Und auch Damian Williams soll man nicht unerwähnt lassen. 9 Scrimmage Yards in seinen ersten 5 Playoff-Spielen. Damit neben Terrell Davis und einem gewissen Larry Fitzgerald der einzige, der in diesen ersten 5 Playoff-Spielen so viele Touchdowns erzielen konnte. Also da merkt man auch, dass es nicht nur die Wide Receiver sind, sondern dass auch mal einen guten Running Back verzügt, der dann auch ein paar Touchdowns erzielen kann. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, Moritz oder Stefan, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Spiel des 49ers gegen die Green Bay Packers. Und
ja, für mich okay.
Gut, dann niemand was hat, machen. Ja, okay. Dann niemand was hat, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich zurück und beschäftigen uns mit dem Spiel. Das hat noch ein bisschen mehr zu bieten gehabt und müssen natürlich über einige Themen dort sprechen. Deswegen bleibt dran bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem zweiten Spiel, mit dem NFC Championship Game zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers. Am Ende gewinnen die 49ers mit 37-20. Und Stefan, müssen wir ganz klar über die erste Halbzeit sprechen, denn dort, was die Chiefs in der ersten, oder die 49ers in der ersten Halbzeit abgerissen haben, das war brutal. Also, das kann man wirklich so sagen, wie schnell sie da über die Packers rübergerollt sind. Die wussten, glaube ich, gar nicht, wie ihnen geschieht in der ersten Halbzeit.
Das wussten sie definitiv nicht. Und ich glaube, die Packers haben sich vor allem im Arsch gebissen dafür, dass die halt dann zum Beispiel, ich glaube, es war im allerersten Drive, wo sie an der 50-Yard-Line waren, nicht dafür gegangen sind bei 4th and 1. Und auf einmal liegt man dann 17-0 hinten. Dann kommt man wieder mal ja in eine Scoring-Position. Dann ja, fumbled Aaron Rodgers nach einem schlechten Snap den Ball weg. Dann ist man 20-0 hinten, dann wirft Aaron Rodgers eine Interception und dann ist das Spiel meiner Meinung nach schon fast schon gelaufen. Und ja, so schnell geht es mittlerweile in der NFL. Und ja, Packers haben es wieder mal nicht in den Super Bowl geschafft, haben ja 2016 ja auch schon das NFC Championship Game verloren, damals noch gegen die Falcons. War auch kein gutes Spiel von Rodgers damals. Und ja, jetzt muss man wieder ein Jahr warten und ist halt die Frage, wie lange das Super Bowl-Fenster da noch offen ist.
Denn Aaron Rodgers wird auf jeden Fall ja auch nicht jünger, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und wenn wir schon über die Packers Offense sprechen, ich habe mir mal die Statistiken aufgeschrieben, 93 Yards, 0 von 4 bei Third Down und 2 Ballverluste in der ersten Halbzeit. Und dann wird es natürlich entsprechend sehr, sehr schwer, natürlich gegen eine starke Defense zu spielen, die sich von daher mal haben, Moritz. Das Thema natürlich ist, es war darüber diskutiert worden, ja gerade weil man schon gegen die Fortnite gespielt hat und dort schon unter die Räder geraten ist, ob man im Gameplay was ändert. Das heißt aber wohl, dass man nichts geändert hat, sondern man es genau versucht hat wie auch beim letzten Mal. Da frage ich mich, warum tut man das?
Gut, du kannst natürlich sagen, dass die Packers damals der Meinung waren, sie hatten einfach einen schlechten Tag gehabt. Ich finde es ehrlich gesagt aber auch ein bisschen unverantwortlich, genau mit demselben Gameplan wieder reinzugehen, sollte das denn stimmen. Weil allein schon der Spielverlauf vermutlich jeden Gameplan innerhalb von einem Quarter zerstört hat. Wenn man offensiv selber nichts auf die Kette kriegt und auf einmal nach einem Quarter irgendwie 10-0 hinten liegt und die 49ers einfach nicht aufhören, vor allem mit schnellen Drives viele Punkte zu erzielen. Von daher war der Gameplan vermutlich relativ schnell, relativ hinfällig. Sollte es allerdings so gewesen sein, fragt man sich halt wirklich, warum man da nichts geändert hat, zumal sich bei den 49ers ja auch ein bisschen was geändert hat seitdem. Also diese Running Back Rotation ist noch mehr in den Vordergrund gekommen, klar. Hat es jetzt vielleicht den Packers ganz gut getan, in Anführungsstrichen, beziehungsweise hätte denen mehr Chancen verschafft, dass Tevin Coleman sich so früh verletzt hat. Aber ansonsten keine Ahnung, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist, nichts zu verändern. Allerdings ist, wie gesagt, in dem Fall gar nicht mal so relevant, wie ich finde, weil egal welchen Gameplan du dir gesetzt hättest, der wäre nach spätestens Ende der ersten Halbzeit sowieso über Bord geworfen worden.
Genau, Deutschland ist nämlich 27-0 und lief wirklich wenig zusammen. Das waren wir noch kurz vor, kurz nach einem Two-Minute-Warning in der zweiten Halbzeit, die Deception geworfen ist von Aaron Rodgers und dann ja hat man noch einen Touchdown kassiert, sodass man natürlich dann nochmal auf einem negativen Low nochmal reingekommen ist. Klar, man ist ein bisschen reingefightet, aber trotzdem, das Thema mit Sicherheit, worum man beschäftigen muss in der Offseason, ist, dass, glaube ich, die Offense einfach, Stefan, denn wenn Aaron Rodgers ist nicht so stark die Saison gewesen insgesamt, wie ich finde, auch wenn ich mir den Receiver angucke, da ist Devontae Adams, der echt gut gewesen ist, wieder mal viele Yards gemacht hat, aber dahinter fehlt halt eine starke Nummer 2. Klar, ist verletzungsgeplagt, einige sind da dort raus, aber trotzdem, da muss mit Sicherheit ein bisschen dran gearbeitet werden und da müssen ja Plan Bs entwickelt werden, um dann im Fall der Fälle, falls dann mal ein Aaron Jones, der auch nicht gut im Spiel gewesen ist, dann mal nicht so performen kann, dass man dann auch einfach andere Möglichkeiten findet, um dann entsprechend ja möglichst viele Punkte zu erzielen und dann ja auch gegen solche Teams bestehen zu können, wenn es gerade auch mal nicht läuft im Running Game.
Du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass allgemein Aaron Jones heuer so eine Art Lebensversicherung für die Green Bay Packers allgemein war, weil Aaron Rodgers keine starke Saison hatte. Der Receiver Core ist ja wirklich meiner Meinung nach unterer Durchschnitt. Ja, Devontae Adams, klar, ist ein Top Receiver, aber dahinter ist halt wirklich ja, Fields meiner Meinung nach. Und Jimmy Graham hat auch schon seine besten Jahre hinter sich auf Tight End. Und ja, da muss wirklich definitiv was gemacht werden. Problem ist halt, dass man natürlich auch wieder keine tolle Draft-Position hat. Wird man, ja, was wird man denn sein? 27., 28.,
sowas? Nee, 29. muss sein. Nee, warte mal. Nee, 30. Zwei Teams noch drin, muss 30. sein.
Ja, stimmt, mit 30. Da wird es tatsächlich schwierig, dass du da natürlich noch ja wirklich einen Elite-Prospect bekommst, obwohl natürlich die Wide Receiver Class diese also sehr, sehr tief ist, aber das werden wir dann auch noch in einem anderen Podcast, denke ich mal, besprechen, wenn wir tiefer auf das eingehen. Aber allgemein muss da mehr gemacht werden in der Offense, um Aaron Rodgers mehr Unterstützung zu geben. Und ja, genau.
Genau, das wird sicher das Thema dann sein in der Offseason. Und da muss natürlich auch Aaron Rodgers gefragt. Das muss ja auch einfach mehr angehen. Da muss er einfach sich noch wieder einen Schritt nach vorne machen. Denn er ist nicht mehr der Quarterback, der er war, der überragend gespielt hat und alles da vorne gemacht hat. Er ist ja sowieso jemand, der mehr dann eher den Blick downfield hat, als irgendwie so einen Checkdown-Pass für 5-10 Yards zu machen und dann zumindest mal einen neuen First Down zu erzielen. Also es wird ihm ja immer wieder vorgeworfen. Dann können wir auch eine Geschichte begraben, die immer wieder aufgekommen ist, Moritz, denn es hieß ja immer wieder, ja, Aaron Rodgers gegen das Team, was ihn hätte damals picken können im Draft. Muss aber sagen, er hat kein einziges Spiel bisher in den Playoffs gegen die 49ers gewonnen und ich glaube, es ist auch in so insgesamt ein 1-5-Rekord gegen die 49ers. Deswegen können wir diese Storyline endlich mal begraben und den Kollegen hinweisen, Leute, das ist keine Rivalität einfach.
Ja, ich fand es tatsächlich sehr, sehr anstrengend, dass das in der Übertragung, ich glaube, ich habe nicht mitgezählt, aber mindestens 4-mal wurde dieses Video da eingespielt von Aaron Rodgers, kurz nachdem er gedraftet wurde, von wegen I make them sorry und keine Ahnung, ja, ist okay jetzt. Aaron Rodgers hatte eine sehr gute NFL-Karriere bis zu diesem Punkt hier, hat mehr Super Bowls gewonnen als die 49ers in dieser Zeit, hat allerdings nicht gegen die 49ers gewinnen können, außer einmal in der Regular Season, wie du vorhin gesagt hast. Ja, hab den Punkt davon nicht so ganz verstanden. Klar, es ist diese Type of Story, die Amerikaner so lieben. Aber ja, weiß auch nicht. Also mich hat es nur noch genervt und ich fand es jetzt vielleicht beim ersten Mal ein bisschen wissenswert, beim zweiten Mal latent nervig und danach hat es mich nur noch angekotzt. Ansonsten, ja, also es ist jetzt halt mittlerweile 15 Jahre her und wir wissen alle, dass die 49ers sich damals für Smith entschieden haben, statt für Aaron Rodgers und damit sollen es auch gut sein. Ja, ich krieg den Punkt nicht so ganz.
Ja, das bin ich definitiv bei dir. Ich finde es auch sehr übertrieben, was man dort gemacht hat. Ja, wie auch immer, das lassen wir uns im Thema Abschluss noch, vielleicht ein Abschied noch. Aaron Rodgers ist 0-5, wenn er mit mindestens 17 Punkten in einem Playoff-Spiel zurückliegt. Das heißt, auch so große Aufholjagd hat er bisher in den Playoffs auch nicht schaffen können. Also natürlich ist es immer schwer, mit 30 Scores zurückzulegen, aber das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Kommen wir jetzt zu den 49ers und da sind sie jetzt positive Nachrichten. Und da müssen wir natürlich über einen Mann sprechen, der alle Rekorde gebrochen hat für einen Running Back, Raheem Mostert. Wirklich ein unglaublich explosiver Spieler. Der einzige Spieler mit 200 Rushing Yards und 4 Rushing TDs in einem Playoff-Spiel und mit 150 plus Rushing Yards und 100 und mindestens 3 Rushing TDs in einer Hälfte in einem Playoff-Spiel. Und er war einfach nicht aufzuhalten, Stefan. Das muss man einfach so knallhart sagen.
Der Mann hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gestern gemacht. Wie du schon gesagt hast, die ganzen Yards ist mit 220 Rushing Yards ja, die Nummer 2 in den Playoffs, insgesamt der 8. Spieler, der für mehr wie 200 Yards in einem Playoff-Spiel gelaufen ist. Und für mich zeigt es einfach, wie, ja nicht unwichtig, aber nicht entscheidend es ist, einen Running Back zu draften. Nur ein kleiner Hinweis, Raheem Mostert war ein undrafted Rookie, ist 8-mal gecuttet worden, bevor er zu den 49ers kam. Hatte, bevor er diese Saison gespielt hat, 40 Career Carries und ja, hat gestern den 49ers im Alleingang zum Super Bowl, nicht zum Super Bowl verholfen, aber den Weg zum Super Bowl verholfen. Und ja, dann verstehe ich nicht, wie manche Teams immer noch so weit in der First Round, vor allem ja, an wirklich guten Positionen Running Backs draften, wenn man doch merkt, dass eigentlich meiner Meinung nach ein Running Back vor allem von starkem Play Calling, von starkem Play Design profitiert und auch von einer sehr guten O-Line und ja, die 49ers O-Line hat es gestern wirklich extrem gut geblockt und das war wirklich zum Teil auch sehr überraschend. Ich möchte nur auf ein Spielzug hinweisen. Das war ein 3. und 8, das war auch im ersten Drive, es stand noch 0-0. Ich glaube, wenig Teams erwarten, dass die 49ers in dieser Position den Ball laufen. Die Packers haben auf Man Coverage gespielt und dann war das ein sehr, sehr starkes Trap Play. Und Raheem Mostert läuft 36 Yards für einen Touchdown. Und ja, wenn Jimmy G nur 8-mal insgesamt werfen muss, dann sagt es doch schon viel darüber aus, dass die Packers einfach nicht den Lauf stoppen konnten und dass der wirklich kein Shanahan die Schwachstelle gefunden hat und ja so ein tolles Game Design einfach aufgezogen hat. Vielleicht auch da nochmal einen kurzen Fakt dazu. Zwischen dem 7. und 8. Pass, den Jimmy Garoppolo gestern geworfen hat, waren 1,5 Stunden Zeit, also reale Zeit. Das zeigt doch schon mal, wie brutal einfach ja das Laufspiel gestern war von den 49ers. Mal schauen, ob es gegen die Chiefs auch so wird. Ich meine, sie haben ja Derrick Henry gut stoppen können. Aber Jimmy G ist ja auch kein schlechter. Und wirklich sehr, sehr stark gestern vor den 49ers.
Wozu man halt aber auch sagen muss, dass Raheem Mostert und Derrick Henry ja zwei komplett unterschiedliche Typen von Running Backs sind.
Ja, klar.
Ja. Also Derrick Henry ist vielleicht allein schon vom Typus her einfacher auszuschalten, als es ein Raheem Mostert ist, weil er ist so ein bisschen ein One-Trick-Pony, finde ich. Der kann halt laufen und der ist halt ein extrem krasser, physischer Runner. Aber that's it. Und Raheem Mostert ist da deutlich vielseitiger, deswegen glaube ich nicht, dass man den so einfach aus dem Spiel nehmen kann, wie man es beispielsweise mit einem Derrick Henry tun könnte.
Und selbst wenn, hat man immer noch einen Matt Breida als Running Back. Ob Tevin Coleman fit wird, ist die andere Frage. Aber allgemein ist ja die Running Back-Position sehr, sehr gut besetzt bei den 49ers, wenn nicht sogar überbesetzt.
Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt sogar einen Drive, wo sie nur mit Runs gelaufen sind, um dann Touchdowns zu erzielen. Ich glaube, das war sogar der erste Drive in der NFL-Geschichte oder zumindest in einer langen Zeit, der nur mit Runs zum Touchdown geführt hat. Also von daher sieht man auch da, dass es entsprechend sehr, sehr überraschend gewesen ist und wie gut eigentlich dieses Running Game ist. Denn man ist jetzt natürlich auch, wir haben es angesprochen schon, es gab wenig Pässe von Jimmy Garoppolo, das einzige Team neben den Don Shula Dolphins 1971 und 73, die ein Playoff-Spiel mit weniger als 10 Passversuchen gewonnen haben. Und das spricht dafür, dass man nicht besonders stark sein muss. Das soll aber trotzdem nicht außer Acht lassen, Moritz, dass eigentlich auch das Passing gerne von daher nicht außer Acht lassen ist, denn gerade Deebo Samuel oder aber auch andere wie George Kittle, die muss man auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben, immer wieder für Big Plays.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade George Kittle hat ja, glaube ich, in der Regular Season mehr als genug deutlich gemacht, dass er eine ziemlich, ziemlich krasse Waffe im Passing-Game der 49ers sein kann. Von daher, das ist vielleicht auch der Punkt, was der die Offense der 49ers so speziell macht, dass du wirklich ein sehr, sehr starkes Running-Game hast. Also selbst wenn du ihnen das wegnimmst, hast du immer noch die Leute, um sie durch die Luft zu schlagen. Was erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung ist dafür, dass man im Super Bowl dann steht. Das macht es halt deutlich unausrechenbarer. Also Kyle Shanahan legt da das Playbook oder beziehungsweise das Game Design Book ganz, ganz weit offen. Und der kann sich eigentlich raussuchen, mehr oder weniger, wie er seinen Gegner schlagen möchte und wo er die Schwachstellen des Gegners sieht. Weil du hast halt mit diesen drei starken Main Running Backs, Coleman, Breeder und natürlich Raheem Mostert, eigentlich auf jede Defense eine Antwort im Laufspiel. Und dann hast du halt auch noch einen Quarterback, der vielleicht nicht ganz so mobil ist, aber jeden Wurf machen kann, den du von ihm verlangst. Und genau das ist es halt, was die 49ers so unfassbar unausrechenbar macht und was vielleicht auch dann im Super Bowl ihr Way to Win sein kann.
Da wollen wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen in den nächsten Wochen, wo wir genau einen Blick drauf werfen, was so die spannenden Key-Matchups sind und wie man vielleicht die gegnerische Mannschaft auch stoppen kann. Außerdem das Verhältnis weiter gucken und auf die Defense sollte man auch nicht außer Acht lassen. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, Stefan. Natürlich die Defensive Line, da wird schon viel drüber gesprochen. Viele First-Round-Picks sind mit dabei und was die wieder gemacht haben mit Aaron Rodgers war richtig, richtig stark. Immer wieder Druck ausgeübt und er wusste gar nicht, wie ihm geschieht, wie teilweise er gesackt wurde und natürlich auch die Fumbles geforst wurden. Also von daher, das sah dort auch richtig gut aus und auch die Secondary der 49ers sollte man auch nicht aus Acht lassen. Richard Sherman eine echt starke Saison gespielt, auch wenn er jetzt den ersten Big Play Pass zugelassen hat, aber das muss man erstmal bis so einem späten Zeitpunkt erstmal schaffen.
Die Defense der 49ers war gestern wieder, vor allem die D-Line, wirklich sehr, sehr stark. Secondary, ja, klar, sie haben Richard Sherman. Problem ist, mir fehlt da ein bisschen die Tiefe dahinter. Zum Beispiel vergleichen im Akello Witherspoon auf Cornerback nicht sonderlich. Wird halt dann wirklich die Frage sein, wie sie gegen den von uns heute ja schon angesprochenen sehr, sehr starken Receiver-Core der Chiefs, wie sie das alles ja schaffen können, dass sie den nicht so ins Spiel lassen können. Aber ich denke, wenn da wirklich der Pressure up front kommt von der 49ers D-Line mit einem, ja, für mich Defensive Rookie of the Year, Nick Bosa, die Ford, der ja meistens wirklich nur in Third Down Situations eingewechselt wird, dann DeForest Buckner, das ist ja wirklich, ja, das ist wirklich klasse, was die da haben. Und ja, und Aaron Rodgers hat dann wirklich halt gestern keinen Abend mehr gesehen.
Ja, genau. Und deswegen heißt es am Ende 37-20 für San Francisco 49ers, die damit auch wieder in den Super Bowl einziehen und damit auch einen Super Bowl gewinnen können. Mal gucken, dann wie das Spiel zwischen den beiden Teams ausgehen wird. Damit wollen wir uns im nächsten Woche natürlich im Detail mit beschäftigen. Aber aus unserer Ausgabe mit den beiden Spielen noch ein paar News und wollen natürlich ein bisschen auf den Super Bowl vorausgucken und über die Bedeutung sprechen. Kann ich schon gleich ein bisschen vorausstecken. Die große Bedeutung hat er für uns nicht, aber dazu gleich mehr. Hier meine Selbst im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sport für die Ohren.
in deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 12 Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast mit Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen.
Lass dich elektrisieren. Auf
meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt wollen wir noch ein bisschen mit ein paar News beschäftigen und natürlich uns auch mit dem Pro Bowl beschäftigen, der in diesem Jahr in Orlando stattfinden wird. Die Pro Bowl, für diejenigen, die es nicht wissen und von den Hörern, ist eine, ja, quasi ein Team, was zusammengeholt werden konnte von den entsprechenden Fans. So konnte man sein ganzes Team für die AFC und für die NFC zusammenstellen und am Ende wurden die Spieler gewählt oder die Spieler sind im Team drinne, die am meisten Stimmen bekommen haben und, ja, dann lass uns auf einmal mit anfangen und checkt erstmal mit den Coaches anfangen, denn für die NFC ist es Pete Carroll, für die AFC ist John Harbaugh. Und Harbaugh verstehe ich auf jeden Fall, macht ja auch irgendwie Sinn für einer das beste Offensive-Team der Liga in der Regular Season. Aber Pete Carroll, da gibt es mich ein bisschen mehr Fragen, Stefan.
Für mich auch. Also wieso Pete Carroll da, der Coach für den Pro Bowl, für die NFC ist, ja, verstehe ich nicht. Gibt meiner Meinung nach ganz andere Kandidaten, die sich verdient hätten, obwohl ich glaube auch kein ja, Headcoach, der wirklich viel Lust drauf hat oder auch sich damit schmückt, dass er jetzt in den Pro Bowl das NFC oder AFC Team coachen darf. Aber ja, Pete Carroll meiner Meinung nach nicht die richtige Wahl. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Headcoaches so abläuft, oder ob die auch einfach gewotet werden können oder ob da irgendwelche Journalisten dahinter stehen. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Aber ja, da ist doch schon mal das erste Fragezeichen und wir haben uns noch nicht mal mit die Roster beschäftigt.
Ja, das ist schon eigentlich schon sehr bezeichnend auf jeden Fall. Mal gucken, hätte man da vielleicht, wen hätte man nehmen können? Man hätte mit Sicherheit Leute nehmen können, wie einen Sean Payton, oder aber auch natürlich wie andere Namen, die da vielleicht genannt hätten werden können. Aber naja, ist es so, wie es ist. Lass uns mit der AFC anfangen, weil das ist das Roster, was ich gerade am ehesten noch offen habe bei mir. Denke ich, Quarterback mit Lamar Jackson als Starter müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Patrick Mahomes wird nicht da sein, dafür wird Ryan Tannehill dazukommen und Deshaun Watson. Tannehill finde ich ein bisschen übertrieben. Ich denke, Moritz, da bist du definitiv bei mir, denn was hat er eigentlich groß erreicht, außer eine halbe Saison, wo er okay gewesen ist?
Ja, also ich denke, das ist halt jetzt so eine Hype-Train-Geschichte, dadurch, dass man die Titans so tief in die Playoffs eingedrungen sind, aber an sich macht es wenig Sinn. Also ja, du hast halt mit Ryan Tannehill einen unglaublich effizienten Quarterback. Der hat die meisten Yards per Pass-Attempt, der hat die meisten Netto-Yards per Pass-Attempt, also das, was dann im Endeffekt bei rausgekommen ist. Und hat das beste Passer-Rating aller Quarterbacks. Allerdings, ja, er wirft halt irgendwie, keine Ahnung, durchschnittliches Ryan Tannehill-Spiel in dieser Saison war halt irgendwie, er wirft 9 Pässe, davon kommen 7 an und den Rest macht Derrick Henry. Von daher, ja, keine Ahnung, in diesen 7 Pässen ist wahrscheinlich noch 5 Touchdowns, na, bisschen viel, aber 3. Also, ja, er ist halt Nutznießer von einem extrem stark aufspielenden Derrick Henry und einer Offense, die ganz gut designed ist. Von daher, ich verstehe es nicht. Also, da hätte es den ein oder anderen Quarterback in der AFC gegeben, der vielleicht da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, auch wenn er jetzt im Super Bowl steht, aber Jimmy Garoppolo sehe ich zum Beispiel noch stärker. Achso, nee, das ist ja die Nachnominierung, haha.
Also ist auch ja. NFC, aber egal.
Achso, ja, scheiße, ja, sorry, ich war gerade wieder sonst wo, aber keine Ahnung, dann nominiere irgendwie einen Philip Rivers nach oder so, der mit 23 Touchdowns irgendwie doch noch eine halbwegs ansehnliche Saison gespielt hat. Naja, sei es drum.
Ja, man hätte mit Sicherheit den einen oder anderen dann eher dazu nehmen können. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr kurios, was man dort genommen hat. Uns angucken, Running Backs, ich glaube, da gibt es wenig zu diskutieren. Nick Chubb Starter, Derrick Henry, Mark Ingram mit dabei. Ich denke, das ist, glaube ich, dann so in Ordnung. Mit Nick Chubb hat man ja auch den Running Leader im drin, genau. Fullback Patrick Richard, das ist irgendwie verwundert, dass in dieser Disposition überhaupt noch gewotet wird, weil es gar nicht mehr so viele Fullback gibt, aber okay. Wide Receiver sind Starter, DeAndre Hopkins und Keenan Allen. Backup sind Jarvis Landry und Tyreek Hill, der natürlich aufgrund seiner Super Bowl-Teilnahme nicht dabei sein wird, natürlich DJ Chark dafür dabei sein. Stefan, wie sehen wir das? Ich finde es ein bisschen überraschend, dass Keenan Allen Starter geworden ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn klar, die Chargers waren nicht so gut und ich fand jetzt überraschend, ja.
Ja, hat mich jetzt auch gewundert. Ich habe es mir erst heute auch zum ersten Mal tatsächlich mit dem Pro Bowl Roster tatsächlich auseinandergesetzt. Hat keine schlechte Saison gespielt, 1200 Receiving Yards. Aber Starter ist er meiner Meinung nach definitiv nicht würdig. Aber ja, Pro Bowl ist halt immer noch ein Fanvoting Event, was natürlich auch viel mit Beliebtheit zu tun hat. Und deshalb, ist in Ordnung die Wahl. Für mich definitiv Pro Bowl würdige Saison, aber Starter, nicht wirklich, aber mehr kann ich da jetzt auch gar nicht dazu sagen.
Mehr wollen wir jetzt vielleicht, glaube ich, auch gar nicht einfach sagen, aber der ist, wie gesagt, doch vielleicht eigentlich ein bisschen was verwunderlich aufgefallen ist. DJ Chark, finde ich, gute Leistung gezeigt, wird jetzt entsprechend dafür ein bisschen belohnt. Travis Kelce ist eigentlich der gewählte Mann, dann natürlich dadurch, dass er nicht mit dabei sein kann, aufgrund der Super Bowl-Teilnahme wird dann Mark Andrews wohl zum Starter werden und Jack Doyle von den Indianapolis Colts wird dazukommen. Und wenn wir uns ein bisschen angucken, Offensive Line sind die Starter Ronnie Stanley von den Ravens, Laremy Tunsil von den Texans bei den Tackle-Positionen. Die Guards sind Marshall Yander von den Ravens und Quentin Nelson von den Colts und Marcus Pouncey von den Pittsburgh Steelers ist der Center. Das sind somit die bekanntesten Namen jetzt sicher. Da gibt es dann wahrscheinlich am wenigsten Überraschung. Lass uns dann vielleicht wieder den Blick werfen und uns mit der Defense beschäftigen. Dort einmal mal gucken, Defensive End, Joey Bosa und Frank Clark, die den Starter sind. Calais Campbell ist dort derjenige, der dort Reserve ist. Und natürlich aufgrund dessen, dass natürlich Frank Clark nicht mit dabei sein kann, kommt jetzt mit dazu, das ist der liebe Josh Allen, genau, von den Jacksonville Jaguars. Das ist vielleicht schon so ein bisschen Überraschung. Moritz hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass er so viel Hype schon bekommt.
Ja, also vom Hype-Level her hätte ich jetzt auch nicht mit einem Josh Allen gerechnet, muss ich sagen. Allerdings finde ich, der hat eine wirklich solide Saison gespielt. Also von einem Rookie oder für einen Rookie hat er ein echt gutes Jahr gehabt. Auch wenn sein Team jetzt die Jacksonville Jaguars jetzt nicht das erfolgreichste Team diese Saison waren. Allerdings, wenn wir uns mal angucken, ich meine, er hat sein Team mit Sacks angeführt. Das ist bei der D-Line eigentlich auch schon eine Auszeichnung, wenn man überlegt, dass da noch ein Calais Campbell und ein Yannick Ngakoue mit in der Defense am Start sind. Also 10,56 als Rookie ist eine starke Quote. Von daher dann auch noch zwei Forced Fumbles, 22 QB-Hits, was ich ziemlich beachtlich finde. Von daher hat das meiner Meinung nach schon verdient und ich finde es okay, wenn dass er danach nominiert wurde.
Und dann kommen wir zum Defensive Tackle, Cameron Hayward, Chris Jones. Chris Jones wird nicht mehr dabei sein, deswegen bekommt der Spieler, ich muss ganz schnell gucken, Gerald Casey, der Defensive Tackle der Titans, bekommt den Platz von Chris Jones. Und dann wird wahrscheinlich Geno Atkins der Starter sein. Stefan, du hast mir, ich habe es gerade nicht genau verstanden, aber bist du vielleicht ein bisschen überraschend?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Geno Atkins, der oft in der Reserve ist, finde ich eine gute Wahl. Chris Jones, muss man natürlich auch sagen, hat gestern ja aufgrund seiner Verletzung nicht so viel gespielt, aber wenn er gespielt hat, war der wirklich sehr, sehr stark. Und Cameron Hayward gehört meiner Meinung nach immer rein, weil wirklich ja vielleicht der wichtigste Spieler neben den TJ Watt bei den Steelers ist zurzeit. Und ist meiner Meinung nach auch wieder mal eine gute Wahl. Und kann mir da eigentlich gar nicht dazu sagen, da haben die Fans gut gewotet.
Die dürfen auch mal gelobt werden, natürlich, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Linebacker-Positionen. Von Miller und TJ Watt sind bei den AFC Starter als Outside Linebacker und Matthew Judon dort der Backup. Das sind auf jeden Fall gute Wahlen. Inside Linebacker ist Darius Leonard, der als Backup Dante Hightower hat, die Defensive Mind bei den Patriots im Inside-Bereich. Cornerback Stephon Gilmore, Tre'Davious White, ich denke auch gute Wahl auf jeden Fall. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass Marcus Peters nicht so viele Votes bekommen hat, um Starter zu sein, denn er hat eigentlich eine sehr starke Saison gespielt mit meinem Humphrey natürlich noch dann gegenüber von den Ravens mit dabei. Was ist vielleicht so eine kleine Überraschung, Moritz?
Nö, also ich finde Tre'Davious White ist eigentlich echt okay als Starter im Pro Bowl. Er ist extrem wichtig für seine Defense in Buffalo. Ist da, glaube ich, zusammen mit Stephon Gilmore ist das, glaube ich, wirklich das beste Cornerback-Duo in der AFC. Ich habe da als Marcus Peters, der sicherlich auch eine starke Saison gespielt hat, aber allein von dem Impact, den ein Spieler auf die ganze Defense hatte, sehe ich Tre'Davious White vor Marcus Peters. Deswegen finde ich die Wahl absolut gerechtfertigt, dass Tre'Davious White Starter ist. Also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Schmerzen mit.
Okay, gut. Kommen wir noch zur Safety-Position. Minka Fitzpatrick von den Pittsburgh Steelers ist dort das Starter. Hinter ihm ist Earl Thomas und Strong Safety ist es Jamal Adams, der dort die Position einnehmen wird, hat dort keinen Backup. Dann vielleicht noch dieses Special Team noch eingehen. Panther, Brett Kern von den Titans. Der Kicker ist Justin Tucker. Return Specialist ist Michael Hartman von den Chiefs, der natürlich dann entsprechend nicht starten wird. Da muss man mal gucken, wenn man da dazu nehmen wird. Matthew Slater ist der Special Teamer von den Patriots und Long Snapper Morgan Cox. Also, Stefan, wenn wir es vielleicht abschließen wollen bei der AFC. So viele große Überraschungen jetzt nicht mit dabei.
Nö, also ich glaube, Justin Tucker hat sich bei den Kickern in der AFC schon den Pro Bowl auf Lebenszeit gesichert, dass er da reingewählt wird. Ich glaube, für Brett Kern ist es auch schon ein paar Mal, ja, 2017, 2018, 2019, also dreimal nacheinander, der Panther im Pro Bowl für die AFC, Mecole Hardman als Return Specialist, hat man jetzt, finde ich, auch in den Playoffs gesehen, wirklich ein sehr, sehr starker Returner, der da wirklich Gefahr ausstrahlt. Zum Matthew Slater kann ich ehrlich gesagt nicht so wenig sagen und ich glaube, zum Long Snapper muss man nicht so wenig sagen. Ich glaube, da ist wirklich danach gewählt worden, hey, der spielt bei Baltimore. Baltimore hat so ziemlich den größten Hype diese Saison erhalten. Wählen wir doch mal den aus. Und ja, Safeties, Fitzpatrick finde ich eine gute Wahl. Und Jamal Adams auch eine starke Wahl. Da kann ich partout gehen mit den Fans.
Gut, dann lass uns das vielleicht ein bisschen bei der NFC ein bisschen schneller machen, denn wir haben gerade schon ganz schön viel Zeit mit der AFC verwendet. Russell Wilson, Quarterback bei der NFC. Hinter ist Drew Brees und Aaron Rodgers. Vielleicht Rodgers so eine kleine Überraschung. Running Backs, Dalvin Cook, Minnesota Vikings, Christian McCaffrey und Ezekiel Elliott dort die Backups. Fullback ist Kyle Juszczyk. Dann lassen wir noch die weiteren Skill-Positions einnehmen und dann vielleicht dann abschließend diese Position insgesamt zu besprechen. Julio Jones und Michael Thomas sind die Starting Wide Receiver. Dahinter sind Mike Evans und Chris Goodwin. Und der Titan ist George Kittle, aktuell zumindest noch. Ähnlich wie es auch für Kyle Juszczyk gilt. Der ist noch nicht sicher, wer dort als Ersatz kommen wird. Und Zach Ertz ist dort der Backup auf der Titan-Position. Dort wäre wahrscheinlich dann Jared Cook derjenige, der danach rutschen würde. Bei den Fullbacks sieht es dann sehr danach aus, dass es CJ Ham würde von den Minnesota Vikings. Moritz, wie siehst du die ganzen Wahlen? Das ist für mich keine großen Überraschungen.
Keine großen Überraschungen. Man kann darüber diskutieren, ob Aaron Rodgers es verdient hat, in Pro Bowl zu kommen oder ob er da vielleicht nicht lieber mit einem Dak Prescott gegangen wäre. Als Austausch dafür würde ich als Cowboys-Fan tatsächlich Ezekiel Elliott offerieren, weil ich der Meinung bin, dass er jetzt nicht so eine brillante Saison gespielt hat, dass man ihn da unbedingt in Pro Bowl wählen müsste. Da habe ich zum Beispiel Aaron Jones diese Saison deutlich stärker gesehen. Aber ansonsten keine großen Überraschungen, bis auf diese zwei, und ist alles eigentlich relativ okay, so wie das gewählt wurde.
Offensive Line, fangen wir da an, David Bakhtiari und Tyron Smith in die Tackle-Position, Zach Martin und Brandon Brooks sind die Offensive Guard und Jason Kelce von den Eagles sind entsprechend der Center. Auch da, finde ich, gibt es keine großen Überraschungen, sind die ganzen bekannten Namen auf jeden Fall, die dort gewählt worden sind. Und lassen wir rüberkommen zu der Defense, Cameron Jordan und Nick Bosa, die Defensive Ends, die dort dabei sind. Bosa wahrscheinlich natürlich nicht mit dabei. Dort mal gucken, wird wahrscheinlich Danny Hunter der Starter werden, wer der Absatz für Bosa wird, das muss man sehen. Defensive Tackles, Aaron Donald, Fletcher Cox als Starter und Grady Jarrett als Backup mit dabei. Stefan, das ist auch soweit in Ordnung, auch wenn ich es mir weiter an Position angucke, mit Chandler Jones und Khalil Mack auf Outside Linebacker und Bobby Wagner als Inside Linebacker. Das sind schon auf jeden Fall die sehr, sehr bekannten Namen.
Definitiv, das geht meiner Meinung nach auch größtenteils in Ordnung. Hätte vielleicht sogar einen Shaq Barrett als Starter gesehen, weil er meiner Meinung nach sehr, sehr stark gespielt hat die Saison. Aber sonst ist das wirklich okay. Und ja, die haben sich ja auch verdient. Vor allem Cameron Jordan war sehr stark, Nick Bosa auch. Klar, der wird nicht spielen, aber er ist trotzdem reingewählt worden. Und ja, passt.
Dann lass uns dann vielleicht, bevor wir auf einen Mann zu sprechen kommen, mit den anderen Spielern besprechen. Die Cornerbacks, Marshall Lattimore, Richard Sherman sind die Starter, Darius Slay und Jalen Ramsey die Backups. Kyle Fuller ist der Backup und dann Free Safety Buda Baker als Starter und Eddie Jackson als Backup und der Starter auf Strong Safety ist Harrison Smith. Ich bin ein bisschen überrascht, Moritz, dass Marshall Lattimore mit dabei ist, denn er hat jetzt nicht die beste Saison gespielt, wie ich finde.
Nee, aber ich denke, der wird halt eben auch so ein bisschen von dem Hype gezerrt haben, den die San Francisco, die New Orleans Saints generiert haben. Dazu ist es halt noch ein geläufiger Name, weil er in seiner Rookie-Season wirklich brillant gespielt hat. Ansonsten müsste ich allerdings auch erstmal überlegen, wer da ein eventueller Ersatz sein könnte. Ich denke da jetzt vielleicht zum Beispiel an einen Carlton Davis von Tampa Bay, der die nach Stephon Gilmore die meisten defendeten Pässe hatte, beispielsweise. Ansonsten geht das aber alles wirklich klar. Marshawn Lattimore ist jetzt vielleicht nicht so die brillanteste Wahl, aber ich denke, das ist halt bei einem Zuschauer-Voting genau der Punkt, worüber man da halt eben diskutieren kann. Ist wahrscheinlich ein sehr populärer Mensch.
Genau, das denke ich auch. Wahrscheinlich der bekannten Namen und dafür geht es ja meistens damit entschieden. Dann Platz mit der Abschließung mit Special Team. Trace Wayne ist der Punter, Will Lutz der Kicker. Deontay Harris ist der Return Specialist, Carl Peterson der Special Teamer und Rick Lovato ist der Long Snapper. Und damit ist das Team dann soweit abgeschlossen. Stefan, lass uns dann vielleicht über einen Mann sprechen, der Backup ist und der wahrscheinlich sein nächstes Spiel bestreiten wird in dieser Situation. Luke Kuechly. Backup als Inside Linebacker und er hat es bekannt gegeben letzte Woche, dass er seine Karriere beenden wird und das ist natürlich ein großer Verlust, denn er war einer der absoluten Top-Linebacker dieser ganzen Liga und auch ein sehr sympathischer Mensch und deswegen er wird der Liga auf jeden Fall fehlen.
Ja, ein sehr, sehr herber Verlust für die NFL und für die Panthers. Für mich auch sehr überraschend gekommen, die Nachricht. Und ja, im Rückblick wirklich eine wirklich tolle Karriere gehabt in der NFL. 7-mal Pro Bowl, 5-mal All-Pro First Team. NFC Champion ist er geworden, leider kein Super Bowl für ihn. Defensive Player of the Year, Defensive Rookie of the Year. Also hat wirklich einige Auszeichnungen bekommen in seiner Laufzeit. Und ich finde, es hat auch Respekt verdient, dass er seiner Gesundheit wirklich einen Vorrang gibt vor dem Football. Es war sicher für ihn keine leichte Entscheidung. Und ja, ist jetzt natürlich für die Panthers wirklich hart, dass ihr bester Spieler jetzt retired ist. Und ja, macht natürlich nochmal neue Needs im Draft auf für sie. Aber ja, zusammenfassend wirklich tolle Karriere gehabt, Luke Kuechly. Und schade, dass du das Spielfeld verlässt.
Ja, auf jeden Fall sehr schade und dann werde ich mir mal ein bisschen All or Nothing angucken mit den Panthers. Das war ja auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie viel Filme eigentlich gucken. Das ist schon echt, echt krass. Kann ich auf jeden Fall allen mal empfehlen, dort mal reinzugucken. Das ist schon wirklich absolut unglaublich, was er dort teilweise an Filmzeit gespendet hat, um einfach dann so ein guter Spieler zu sein, wie er im Endeffekt dann jetzt auch gewesen ist. Lass uns dann vielleicht noch zu ein, zwei News kommen, denn auf jeden Fall müssen wir noch immer reden, wenn wir dich schon da haben als Cowboys-Fan. Jason Garrett, er ist ja entlassen worden, beziehungsweise sein Vertrag wurde nicht verlängert bei den Cowboys. Er ist zurück in der NFL als Offensive Coordinator der New York Giants und es wirft Fragen auf, warum man ihn sich geholt hat.
Also ich wünsche erstmal allen Giants-Fans ganz, ganz viel Spaß mit Jason Garrett. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man diesen Mann als Offense-Coordinator einstellen kann, nachdem was aus Cowboys-Kreisen durchgedrungen ist, wie er seine OCs im Play-Calling beschnitten hat. Du findest jetzt halt eben eine ähnliche Situation wieder in New York, zumindest offensiv, wie die er sich in Dallas befunden hat. Du hast einen super starken Running Back, du hast einen jungen Quarterback und der Receiving Core ist wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Allerdings kann man sich jetzt halt darauf einstellen, dass wenn er sich jetzt während der Offseason nicht komplett neu erfindet, dass man da dann halt sehr viele Läufe aus auf First und Second Down sieht, dass die Bälle gerade so zu, vielleicht sogar noch mehr, als es jetzt eh schon der Fall war, auf Saquon forciert werden. Das wird ganz hervorragend dort in New York. Was man aber dazu sagen muss, bei allem, bei aller Häme und bei allem, was man über Jason Garrett so hört, von wegen Clappy und dem Playcalling, das er betreibt, menschlich ist es ein ganz, ganz feiner Mensch, setzt sich viel für die Community ein, kümmert sich zum Beispiel auch viel über um behinderte Personen. Allerdings hat er halt trotzdem als Offensive Coordinator in der NFL meiner Meinung nach relativ wenig verloren. Und ich wünsche den Giants-Fans viel Durchhaltevermögen.
Ja, das wünschen wir ihnen und gucken mal, wie es dann dort laufen wird. Dann lass uns vielleicht dann zu zwei Wide Receiver zum Abschluss kommen, denn einmal hat ein gewisser OBJ für Schlagzeilen gesorgt während des Championship Games und nach dem Championship Games beim College. Stefan, dann kommen wir natürlich zu dir. Du bist ein großer College-Fan und da müssen wir ganz, ganz klar sagen, mit dem Klatschen auf den Hintern und das Geld geben zu Spielern, das war schon sehr kurios und wirft natürlich Fragen auf. Er ist jetzt angezeigt worden für den Klatsch auf den Hintern des Security-Beamten und auch die Bilder mit den Videos, wo er das Spielern in der Geld in die Hand gibt, das sieht auch sehr, sehr kurios aus und sollte sich eigentlich unterlassen.
Ja, verrückte Situation. Das mit dem Police oder Security Officer ist ja erst ein bisschen später aufgetaucht, ja. Aber allein schon das Video, wo er wirklich den meisten LSU-Spielern auf dem Spielfeld direkt noch ja die Dollarscheine in die Hand drückt, ist doch echt erstens sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr komisch und ist natürlich auch eine Sache, ob die NCAA das so gerne sieht, da ja die sehr, sehr strenge Regeln hat bezüglich was College-Spieler denn dürfen und dass sie ja eigentlich mit ihrer Tätigkeit kein Geld verdienen dürfen. Und ja, das mit dem Police Officer war ja im Locker-Room, soweit ich das Video gesehen habe. Der hat ja da anscheinend wollte für Ordnung sorgen oder dass halt nicht alles komplett verwüstet wird und dann hat ihn halt einen Klaps auf den Hintern gegeben. Gehört sich nicht. Aber meiner Meinung nach wird jetzt auch wieder sehr viel Hype um nichts gemacht. Man merkt, dass bald ja Off-Season ist und dass irgendwie auch manche Geschichten jetzt einfach künstlich so ein bisschen aufgebauscht werden. Odell Beckham sollte sich meiner Meinung nach einfach entschuldigen und dann ist, glaube ich, die Sache auch ganz gut durch. Anzeige wegen sowas. Ich kann mich jetzt mit dem Rechtssystem in Amerika nicht so aus, aber ja, bisschen übertrieben das Ganze. Aber ich glaube, wir reden ja auch gleich noch über einen anderen Wide Receiver, der da ganz anders drauf ist zurzeit.
Ja, noch kurz zur Erinnerung, wurde mir gerade noch hingewiesen, denn der Haftbefehl und die Anzeige wurden zurückgezogen vom Security Officer. Natürlich, das macht es natürlich nochmal kurioser, aber ich denke, Odell Beckham Jr. sollte dann wirklich mehr dafür sorgen, dass er wieder mehr Schlagzeilen für auf dem Feld sorgt. Das ist mit Sicherheit auch noch ein spannendes Thema, denn da Cleveland Browns, müssen wir aber mal in Ruhe drüber sprechen, wie wir uns mit der Vorbereitung die neue Saison beschäftigen, beziehungsweise dann Leute mal so einen kleinen Rückblick machen, uns mit dann dem wichtigen Themen einfach um die Browns zu beschäftigen. Ja, Moritz, kommen wir dann zu dem zweiten Wide Receiver, Antonio Brown. Vor einem Jahr einer der vielleicht besten Wide Receiver, den es gibt. Jetzt mittlerweile ist es nur eine große Lachnummer. Was haben wir jetzt gehört, wo er ein Instagram-Live-Video gemacht hat, wo er seine Frau und seine Kinder beleidigt und Police Officer beleidigt, nur weil seine Frau sein Auto fahren wollte. Es wird dringend Zeit, dass Antonio Brown irgendwie, ja, mal zur Besinnung kommt. Ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf schieflaufen. Sein Agent hat sich jetzt schon irgendwas getrennt, das ist schon mal ein Zeichen. Und wirst du darauf schließen, dass er nie wieder in der NFL Football spielen wird?
Also ich denke, spätestens nachdem er ja auch auf sehr kuriose Weise zurückgetreten ist nach dieser Patriots-Anstellung, denke ich, war das Thema NFL bei ihm durch. Aber was ich halt, also ich weiß nicht, ich glaube, dieser Mensch braucht wirklich professionelle Hilfe. Das ist eigentlich nicht lustig, weil irgendwas bei dem läuft so dermaßen schief. Entweder der ist auf irgendeiner komischen Droge hängen geblieben oder er hat halt wirklich eine psychische Störung. Es tut mir leid, aber es ist halt faszinierend, wie dieser Mann seine Legacy und sein Vermächtnis, das er sich aufgebaut hat, innerhalb von einem Jahr jetzt einfach so komplett über den Haufen wirft, ne? Also beim Madden 19 war er noch der Cover-Held und war eine der schillernden Figuren der NFL, auch was die Außenvermarktung der NFL angeht. Also, und jetzt halt mittlerweile ist er halt wirklich nur so eine ganz kuriose Lachnummer, hat die Raiders mehr oder weniger ein bisschen ausgenommen, man weiß ja immer noch nicht so genau, was da jetzt in New England passiert ist, dass er halt eben nach einem Spiel wieder entlassen wurde. Das ist ganz, ganz komisch und halt eigentlich auch super schade, weil er halt einfach so ein hervorragender Athlet ist und weil er halt auch wirklich, wirklich einer der besten Wide Receiver ist, zumindest zu seiner Glanzzeit, den die NFL je gesehen hat. Muss ich zumindest talentmäßig, glaube ich, nicht hinter Namen wie zum Beispiel Jerry Rice oder Michael Irvin verstecken. Allerdings, naja, er hat sich's halt durch seine persönlichen Eskapaden kaputt gemacht und ich glaube, damit sollte dieses Kapitel Antonio Brown jetzt auch endgültig vorbei sein. Ich glaube, das tut dem Mann nämlich auch nicht gut, wenn dass er noch mehr in der Öffentlichkeit steht, weil offensichtlich kann er damit nicht umgehen.
Da denke ich auch und ja, wir hoffen einfach mal, dass wir dieses Thema nicht mehr ansprechen müssen und ja, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios und vielleicht ist es dieser berühmt-berüchte Madden-Curve, wobei er ja nicht verletzt rausgeschieden ist, sondern durch andere Geschichten, aber ja, schon sehr, sehr kurios und hoffen wir mal, dass es dem irgendwann mal besser gehen wird, dass er irgendwann mal wieder zur Vernunft kommt. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, natürlich gerne mal eine Rezension anlassen bei Apple Podcasts oder iTunes. Würde ich am besten 5 Sterne, aber auch gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Uns natürlich auch nächste Woche hören, denn wir blicken jetzt nicht unbedingt auf den Pro Bowl zurück, aber natürlich eine Super Bowl Preview kommt auf jeden Fall. Also sich genau mit beschäftigen, hey, was sind so die wichtigen Matchups, die Key-Matchups, die auf jeden Fall kommen werden. Deswegen uns unbedingt abonnieren und auch gerne schreiben, Fragen stellen bei Facebook und bei Twitter und dem Handle InterceptionFT. Können uns gerne was dalassen. Und mit uns in Kontakt treten und uns diskutieren über die verschiedensten Themen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.